Die molekulare Medizin gibt uns als bildgebende Fächer, und ich bezeichne uns als Imager, Visionen und Möglichkeiten. Und wir haben eine große Möglichkeit, die optimisierte Diagnose und die Therapie jedes einzelnen Patienten zu beeinflussen. Und Sie kennen das unter dem Wort B4-Medizin. Doch bevor wir so weit kommen, es hängt doch auch ein wenig zusammen mit dem, was ich Ihnen gesagt habe. Einige historische Ansichten bezüglich der molekularen Bildgebung, die eng verbunden ist mit der Genentschlüsselung. Wie Sie schon vorher gehört haben, Ralf Weislieder, da kann man mit Stolz sagen, innerhalb der Radiologie und Nuklearmedizin ist einer der Pioniere der molekularen Bildgebung, und er hat im Jahr 1999 im Radiology ein sogenanntes Editorial verfasst. Und üblicherweise, wenn solche Publikationen gemacht werden, ist ja schon etwas da, über das man berichten kann. Und sehr interessant, wenn man diesen Bericht durchleuchtet, wird man sehen, dass er sehr oft sich auf 4 Publikationen fokussiert, nämlich Publikationen, die mit der Genentschlüsselung zu tun haben, mit der Möglichkeit, Gene darzustellen mittels verschiedensten bildgebenden Verfahren. Und letztendlich gab es scheinbar ein Think Tank im National Cancer Institute im Jahr 1997, wo man sich Gedanken gemacht hat über all diese Dinge und dann auch den Begriff molekulare Bildgebung entstehen hat lassen. Was sind die Schlüsselelemente, um eine molekulare Information mittels Bildgebung darzustellen? Einerseits, wir brauchen ganz spezifische Imaging Probes, das können Kontrastmittel sein, das können nuklearmedizinische Tracer sein oder optische Proben sein. Wir brauchen eine Verstärkung des Signals, weil das, was wir darstellen wollen, sehr klein ist. Und wir brauchen neue medizinische, technische Hilfsmittel, um diese Signale auch wirklich bildgebend darzustellen. Was ist das Ziel der molekularen Bildgebung? Wir gehen weg von der morphologischen Darstellung eines Tumors hin in die Darstellung der Zelle oder subzellulärer Strukturen und erhofft sich dadurch einen Gewinn in der Diagnose und dementsprechend auch einer Therapie von mehr als 6 Jahren. Ralf Weislieder hat das sehr schön dargestellt. Er hat gesagt, also okay, wir bewegen uns vom Organniveau über das Gewebsniveau hin zum zellulären Niveau bis hin zum genetischen Level und hat auch gleich eine Liste damals verfügbarer Proben und Tracer aufgezeigt. Und Sie sehen hier, dass das Wort nuklear sehr oft vorkommt. Das hängt also mit der Nuklearmedizin zusammen. Einige Male das Wort MR, das betrifft also die Radiologen, und auch einige Male das Wort optische Bildgebung. Das hat Ihnen der Professor Ruby vorher schon gezeigt mit der Near-Infrared-Lumineszenzdarstellung. Was er aber auch in seinen Artikel gesagt hat, ist, dass wir als bildgebendes Fach teilweise auch gar nicht adäquat ausgebildet sind. Wir sind zwar, wenden sehr oft diese Methoden an, doch brauchen wir die Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten. Das können Nanotechnologen sein, das können Radiopharmazeuten sein, das können Biologen sein, Chemiker sein und Physiker. Und erst wenn wir als Team zusammenarbeiten, können wir auch diese Challenge bezüglich der molekularen Medizin angehen. Was hat sich in diesen 15 Jahren getan? Es gibt insgesamt 6 Journale, die den Titel Molekulare Bildgebung tragen. Einige von standardisierten Journalen haben den Titel sogar erweitert, wie zum Beispiel Nuclear Medicine and Molecular Imaging, und es gibt es in Europa und in Amerika und in Asien. Und zusätzlich gibt es viele Fachgruppen zu den bestehenden Fachgruppen, die also die molekulare Bildgebung sehr forcieren, auch wiederum weltweit, europäisch oder auch in Asien. Und ich habe mir heute eine Mühe gemacht und habe das Wort Molecular Imaging in PubMed eingegeben in den Jahren 1996 und 2014. Und wie viele Zitate ich gefunden habe, die den Begriff molekulare Bildgebung tragen? Es sind mehr als 40.000. Also 40.000 Mal ist das Wort in der Literatur vorgekommen, wenn es also um ein medizinisches Thema geht. Das ist ja eigentlich sehr beachtlich. Und jetzt stellt sich die Frage, inwieweit hat das wirklich auch einen Impact auf die klinische Tätigkeit, die wir täglich durchführen. Und da fange ich ein bisschen an, über Biomarker zu sprechen. Der Begriff Biomarker, was bedeutet das? Das ist eine objektive Messung von ganz bestimmten Charakteren. Und diese Charakteren können Prozesse, ein biologischer Prozess sein, pathologische Veränderungen sein, es können pharmazeutische Antworten auf Therapien sein. Und wir alle wissen, was zum Beispiel ein Biomarker ist. Wir können ihn aus Gewebe entnehmen oder entdecken. Wir können ihn aus Flüssigkeiten entnehmen, aber Blut oder Urin. Aber auch die Bildgebung hat anatomische, funktionale und molekulare Parameter, die wir verwenden. Damit können wir Erkrankungen rechtzeitig erkennen, dedizieren. Wir können sagen, wie stark die Ausbreitung der Erkrankung ist. Wir können sagen, ob der Tumor aggressiv oder weniger aggressiv ist. Und wir können sogar die Behandlung monitieren. Und das alles ohne die Verwendung eines Gewebstücks, sondern mit Hilfe der Bildgebung. Und da gibt es verschiedenste, einige sind schon angesprochen worden, morphologische, das sind die, die uns natürlich die sehr wichtig sind, weil das sind phänotypische Veränderungen. Sie sehen hier einen Tumor retrosternal, über die Norm vergrößerte Lymphknoten vor und nach Therapie und Sie sehen ein deutliches Schrumpfen und dementsprechend auch eine Veränderung der morphologischen Strukturen und dazu passend der PET-CT und Sie sehen nicht nur morphologisch, sondern auch funktionell hat sich etwas getan. Und was sind diese funktionellen Biomarker? Das kann eine dynamische Kontrastmitteluntersuchung sein, diffusionsgewichtete Sequenzen oder, wenn man jetzt weitergeht, molekulare Strukturen, die wir messen. Und ich werde hier einige Beispiele zeigen. Was ist jetzt das Schöne am Molecular Imaging und der Bezug zu den Biomarkern? Wir sind nicht in der molekularen Medizin getrieben von den verschiedensten technischen Verfahren wie Röntgen, CT, Ultraschall und MR. Nein, wir entwickeln eigene Strategien, um die richtigen Antworten zu finden. Und da gibt es einige Beispiele. Wir bezeichnen das als Direct Targeting oder wir wollen sogar Reported Gene Expression darstellen. Wir haben aber ein Problem. Wenn Sie die Zelle anschauen, den Zellkern anschauen und die DNA anschauen, dann werden Sie mir alle recht geben, dass diese Strukturen sehr, sehr, sehr klein sind. Und dementsprechend kann man Veränderungen dieser Strukturen sehr schwer darstellen. Und wir verwenden einen Effekt, den heißt das sogenannte Downstream Imaging, wo wir versuchen, hier diese Informationen darzustellen. Das kann sein, dass wir eine Struktur an die Zelloberfläche hängen, dann ist es ein Surface Antigen oder Intracellular Labeling. Wir versuchen Proteinfunktionen darzustellen oder Veränderungen. Wir schleusen uns mit der Messenger RNA ein, um also die DNA zum Leuchten zu bringen. Und das kommt jetzt, schließt sich der Kreis mit einem Bild, das der Kollege Thomas Leiter gezeigt hat, weil es ist also scheinbar wirklich einer der ersten sehr bedeutenden molekularen Imaging-Biomarker war, das FDG-PET mit dem GIST-Tumor vor und nach dieser sogenannten Kleeveck-Therapie. Sie sehen hier die normale Darstellung der Leber, dann also hier einen GIST-Tumor mit vielen Metastasen und die dazu passenden Therapieverläufe. Und Sie sehen, wie schnell wir hier dieses Ansprechen sehen. Und warum kommt das zustande? Weil letztendlich diese Therapeutikum den Glucose-Uptake stört durch einen ganz bestimmten Blockade des KIT-Rezeptors und dementsprechend auch das Signal oder der Tracer nicht aufgenommen werden kann. Das führt mich zum Direct Targeting und hier ein Beispiel von verschiedensten Tracer, die in der Nuklearmedizin angewendet werden. Hier ein Knochenszintigramm eines Patienten mit einem Prostatakarzinom und Metastasen. Wir sehen einige schwarze Punkte in diesen Skelettaufnahmen, die uns zeigen, dass da hier Metastasen vorliegen. Im FDG sehen wir schon mehr, aber verwenden wir ein Direct Targeting, sprich Fluorodihydrotestosteron gelabelt an ein ganz bestimmtes Antigen, das nur dieses Karzinom entwickelt, sehen wir das wahre Ausmaß des Tumors und das bedeutet auch eine andere Wahl der Therapie. Hier ein Beispiel aus einer eigenen Arbeitsgruppe, wo wir, Sie werden es dann später hören, MR-Bildgebung mit PET-Bildgebung kombinieren und fusionieren und Ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, den richtigen Tracer zu wählen. Also, Sie sehen hier eine große Metastase eines Zervixkarzinoms. Beim Zervixkarzinom ist bekannt, dass ganz bestimmte Teile des Zervixkarzinoms sehr stark hypoxisch sind. Und wenn diese hypoxischen Anteile sind sehr strahlenresistent und dementsprechend muss ich wissen, wo sie sind, damit ich noch eine bessere Therapie durchführen kann. Wenn ich jetzt hier mit diesem Touchpad versuche, den Pfeil zu bewegen, sehen Sie hier den Uptake von FDG, also den üblichen Tracer oder den Jahrhundert-Tracer, wie alle bezeichnen. Und Sie sehen hier korrespondierend dazu den Uptake des hypoxischen Tracers und Sie sehen, wie komplementär die Aussage ist und wie wichtig die Information ist, sonst hätte man oder würde man den Tumor ganz anders therapieren. Was können wir nach den einzelnen Worten über die Nuklearmedizin, und ich selbst bin ja kein Nuklearmediziner und habe großen Respekt vor diesem Fach, einige Worte über die MR-Bildgebung, was wir hier schon an Biomarker haben. Das ist zum Beispiel ein Brusttumor. Wir injizieren hier Kontrastmittel. Wir wissen alle, dass die Tumoren sehr stark durchblutet sind. Und der Effekt, warum sie so stark durchblutet sind, bezeichnen wir als Angiogenese. Wir haben die Möglichkeit, mit Hilfe von einzelnen Methoden hier nicht invasiv Informationen zu sammeln von Perfusion und Permeabilitätsparameter. Und Sie sehen hier auf dieser Tafel drei verschiedenste Brüste mit drei verschiedenen Tumoren. Und Sie werden erkennen, dass diese Tumore, die Pfeile zeigen Ihnen das, der eine ist sehr rot, der andere ist etwas rötlich und der andere ist schwarz. Das, was Sie hier sehen, ist ein Biomarker. Nicht invasiv, nur mit Hilfe der Bildgebung kann ich Ihnen sagen, dass der schwarze weniger aggressiv ist und der rot gefärbte Tumor sehr, sehr aggressiv. Eine weitere sehr vielversprechende Methode ist die diffusionsgewichtete Bildgebung. Bei dieser Methode, die innerhalb von 2 Minuten möglich ist mittels MR, wird die Bewegung der Moleküle gemessen. Bei benignen Strukturen ist die Bewegung sehr stark und die erzeugt mir ein sehr helles Bild. Bei Karzinomen oder bei erkrankten Zellen ist die Bewegung sehr vermindert. Das hängt damit zusammen, dass der Abstand der Zellen anders ist, die Zellen sind größer. Und die erzeugen mir ein relativ dunkles Bild. Sie als Laie werden sofort den Unterschied erkennen. Eine Brust trägt das Karzinom und eine Brust trägt den benignen Tumor. Das Schwarze ist das Karzinom und das Weiße ist der gutartige Tumor. Wir haben also einen Biomarker, einen molekularen Biomarker mit Hilfe der Diffusionssequenz, die uns ermöglicht, sehr genau zu differenzieren zwischen Gut und Böse und vielmehr noch zu differenzieren zwischen wenig aggressiven und hochaggressiven Karzinomen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir über die Oberdiagnosis und das Obertreatment sprechen. Wir können aber diese diffusionsgewichtete Sequenz nicht nur einsetzen, um zu charakterisieren, um zu sagen, gut oder böse, sondern auch im Therapiemonitoring. Und wieder ganz einfach dargestellt, schwarz und weiß. Hier sehen Sie ein Kontrastmittelbild. Das Kontrastmittel wird aufgenommen im Tumor, es ist weiß und nach Therapie oder ist das mehr oder weniger verschwunden. Einen ähnlichen Effekt bei der diffusionsgewichteten Bildgebung, dieser schwarze Tumor wird wiederum weiß, das heißt gesundes Gewebe. Beim Non-Responder, bei der Therapie, bleibt dieser Unterschied, also bleibt dieser Farbunterschied, das heißt, es bleibt schwarz und dementsprechend können wir sagen, dass also hier noch immer vitales Tumorgewebe vorliegt. Und das geht schon innerhalb eines Zyklus und da gibt es verschiedenste Studien, die das gezeigt haben. Auch sehr vielversprechend als molekularer Marker ist die MR-Spektroskopie, wo wir sogenannte Cholin-Compounds darstellen. Cholin wird im Stoffwechsel sehr stark produziert und dementsprechend können wir das in den Karzinomen nachweisen. Weniger stark wird es exprimiert bei gutartigen Tumoren Und bis dato war immer das Problem, dass wir nur ganz wenige Anteile der Tumore untersuchen konnten. Und in unserer Arbeitsgruppe haben wir es geschafft, dass wir jetzt MR-Spektroskopie der gesamten Brust durchführen können. Die gesamte Brust wird also durchleuchtet, spektroskopisch. Wir legen dann sogenannte MR-spektroskopische Maps, skalieren die anhand der Farben und Sie sehen also hier in diesem Fall liegen also zwei Karzinome vor. Diese MR-Spektroskopie kann nicht nur verwendet werden in der Differenzierung, sondern auch im Monitoring von Therapien, hier Responder, Non-Responder. Und ganz, ganz wichtig, verfolgen Sie dieses sogenannte Cholin-Peak, das ist dieser Berggipfel hier. Während Therapie geht er zurück bei denen, die es also auf die Therapie ansprechen, während er bei den Non-Respondern, Sie sehen auch, der Tumor ändert sich kaum in der Größe, bleibt sehr stark kontrastiert, das Decolin also ganz, ganz noch immer bestehen bleibt, als Ausdruck eines Non-Responders. Und das geht innerhalb von 24 Stunden nach Einsetzen der Therapie. Was wir aber auch gelernt haben, ist, dass die einzelnen Biomarker sehr, sehr gut sind, dass aber die kombinierte Anwendung noch besser ist. Und wir bezeichnen das die multiparametrische Bildgebung. Wir verlassen also uns nicht auf einen Parameter, sondern wir messen zwei, manchmal auch drei. Und hier das Beispiel dieser multiparametrischen Anwendung, die Ergebnisse der einzelnen und dann der multiparametrischen. Sie sehen, wir haben eine sehr hohe Sensitivität, sehr hohe Spezifität und in diesem Fall, in diesem Setting, das gerade rezent publiziert wurde, können wir die unnötigen Biopsien bei gutartigen Tumoren in 90% reduzieren. Und das ist für eine bildgebende Methode ein sehr tolles Ergebnis. Und in der Community sagen wir schon, der Weg in die richtige Richtung wird gehen, multiparametrische Bildgebung, nicht nur bei der Brust, sondern auch bei der Prostata oder auch bei den ZNS-Tumoren, dass sie die höchste Sensitivität und höchste Spezifität haben. Wenn wir uns aber den pathophysiologischen Mechanismus jedes Tumors ansehen, werden wir sehen, dass es in der Mitte, diese lange Liste mit den vielen, vielen Zeilen, verschiedenste Faktoren gibt, die bei der Entstehung eines Tumors eine wichtige Rolle spielen. Neben Anatomie, Perfusion, Zelllabeling, Permeability. Auf der anderen Seite, links von mir, sehen Sie die bildgebenden Faktoren, MR, MR-Spektroskopie und PET. Und die blauen und die orangen Linien zeigen Ihnen, welche pathophysiologischen Veränderungen mit den jeweiligen bildgebenden Verfahren dargestellt werden können. Es gibt keine einzige Methode, die das alleine schafft. Es ist immer die Kombination wichtig, nämlich von MR und in dem Fall von PET. Und warum glauben wir, dass das so wichtig ist? Und dementsprechend hat sich die Community auch schon in diese Richtung entwickelt. Es gibt die sogenannten ersten Whole-Body-PET-MR-Geräte, die es ermöglichen, dass Sie MR und PET in einem und demselben Gerät simultan Messungen durchführen. Professor Rubi hat schon gesagt, wir sind mehr oder weniger der 50. PET-MR, den es weltweit gibt. Der wurde vor Weihnachten kurz aufgestellt als Weihnachtsgeschenk und die ersten Patienten sind gemacht. Warum glauben wir, dass sowohl der MR als auch PET wichtig ist? FDG ist derzeit ein sehr häufiger Tracer, aber wir wissen, dass es neue Tracer gibt, die auf all diese pathophysiologischen Veränderungen eines Tumors reflektieren. Das ist Proliferation, Hypoxie, Apoptose, Angiogenese und den Rezeptorstatus. Und wir, wie ich Ihnen ja gezeigt habe, bei diesen Targeted Probes sehr vielversprechend sind. Und hier die Ergebnisse der Kombination von PET mit MR-Daten, die wir bereits durchführen und auch im eigenen Institut schon sehr viel Erfahrung haben, sowohl bei der Brust als auch bei der Prostata. Aber hier zeige ich Ihnen ein sehr schönes Beispiel von der TU München, die einen ganz spezifischen Tracer verwenden, nämlich PSMA-Liganden, die an den Prostata-Specific Membrane Antigen andocken. Das ist ein Zelloberflächenprotein, das beim Prostatakarzinom überexprimiert wird. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich die ersten synchron durchgeführten Bilder des PET-MRs mit diesem Tracer bei der Prostata. Hier die zweigewichtete morphologische Bildgebung. Sie sehen hier in dieser peripheren Zone das Karzinom. Auf der Diffusion, wie schon gesagt, dunkel. Dann hier die passende Permeabilitations der Angiogenese-Map. Und ganz klar und gut zu erkennen, dieser PSMA-Map und das kombinierte Bild. Hier ein Beispiel eines Patienten, der mehrere Male negativ biopsiert wurde, hat ein überaus schwer zu dedizierendes Karzinom mit der MR-Bildgebung, aber hier hilft uns dieser Abdeck des spezifischen Tracers in der Prostata und dementsprechend konnte dieses Karzinom rechtzeitig diagnostiziert werden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Imaging Biomarkers und molekulare Bildgebung sehr eng zusammenhängt. Es wird uns helfen, die Detektion und Charakterisierung von Tumoren in der gesamten onkologischen Bildgebung zu verbessern und uns auch eine verbesserte Therapie zu ermöglichen. Und dementsprechend Biomarker-Imaging ist eng sehr verbunden mit der molekularen Medizin. Und ich bin ganz stolz, dass es auch, es hat lange gedauert, aber dass erkannt wurde, wie wichtig Innovationen in der Bildgebung sind. Und der WWDF, das ist ein großer Wiener Förderfonds, hat jetzt gerade einen Life Science Call ausgeschrieben, der spezifisch die Weiterentwicklung der bildgebenden Verfahren und der verschiedensten Proben unterstützt. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.